Einen wunderschönen guten Morgen. Gut, das ist wie in der Schule, wenn keiner den Lehrer begrüßen will. Wir probieren es nochmal. Einen wunderschönen guten Morgen. So klingt es, wenn der Lehrer sich beschwert hat, dass er nicht gegrüßt worden ist. Genau, ich suche hier noch meine Datei. Mein iPad streikt gerade. Aber ich darf euch schon mal ganz lieb grüßen. Die, die mich nicht mehr kennen, die kennen vielleicht noch meine Eltern. Die sind da auf dem Foto. Ich bin hier aufgewachsen in dieser Gemeinde. Liebe Grüße von meinen Eltern. Auf der rechten, linken Seite seht ihr auch meine Frau. Wir haben zwei Söhne. Jonah, der ist 3 Monate alt, deshalb sind sie nicht mitgekommen. Und Liam, der ist jetzt schon 3 Jahre alt. Und wir leben in der Schweiz. Ich bin aber hier aufgewachsen. Und jetzt muss ich nochmal schauen. Das stimmt, ja. Jetzt habe ich mein iPad besiegt. Es kann losgehen. Ich würde gerne mit euch über ein persönliches Thema reden, was mich so die letzten Jahre bewegt hat. Und das kommt, glaube ich, damit, dass ich umgezogen bin von Deutschland und in der Schweiz lebe. Und ich predige normalerweise auch nicht über Gedichte. Ich habe euch aber heute ein paar mitgebracht, weil sie mich bewegt haben. Und das erste ist von Armin Jans. Er sagt, ein Hauptmerkmal unserer Zeit ist die Heimatlosigkeit. Millionen von Menschen auf unserem Planeten sind dem Verlust von Heimat ausgesetzt. Menschen brauchen Heimat, Verwurzelung, Beziehungen, Wärme und Nähe. So schlimm der äußere Heimatverlust ist, die innere Heimatlosigkeit steht ihnen nichts nach. Ständiger Wechsel, Anpassung, Erneuerung, Flexibilität von Lebensformen und Zerbruch von Beziehungen. Menschen sind zwar grenzenlos vernetzt, werden aber hemmungslos gehetzt und gnadenlos verletzt. Mich hat das Gedicht angesprochen, weil ich öfters über Heimat nachdenke, was Heimat ist. Und ich habe diese Predigt betitelt für mich von der Sehnsucht nach Heimat oder Heimat, Heimweh, Heimkommen. Und ich würde euch gerne fragen, ihr dürft jetzt gerne mit mir reden, was ist für euch Heimat? Ihr dürft jetzt reinrufen. Sicherheit? Wohlfühlen? Wohlfühlort? Schutz? Familie? Freunde? Meine Gemeinde? Die Sonne scheint. Bei Gott persönlich angekommen. Es wurde gesagt, ich soll noch etwas zu mir sagen. Vielleicht kennt ihr diese Stadt. Ich bin da aufgewachsen. Ich bin ein Kind dieser Gemeinde. Ich bin sehr froh, dass ich in dieser Gemeinde aufwachsen durfte. Ich glaube, es ist mit ein Grund, dass ich noch auch in der Gemeinde bin und heute als Prediger arbeite. Weil es eine sehr gute Zeit gewesen ist. Ich habe dann, nachdem ich hier die Schule gemacht habe, das Abitur gemacht habe, habe ich das Freiwillige Soziale Jahr gemacht, wo diese Kindergeschichte herkam. Das ist Marshall Islands, da hat ein Atoll, Majuro Atoll, wo es traumhaft ausschaut, aber auch super schwierig ist von Lebensbedingungen, wie auch das, was ich unterrichtet habe. Und habe mich dann entschieden, ich wollte nie Prediger werden, aber weil damals 2 Prediger, glaube ich, mich gefragt haben, ob ich nicht Prediger werden würde, und ich habe ihnen gesagt, dass das Letzte auf meiner Prioritätenliste, ein Leben lang mit Problemen rumschlagen und davon auch schlecht bezahlt werden, warum soll ich das freiwillig machen? Aber es haben mich 2 Prediger gefragt und ich glaube, das war mit auch ein Faktor, dass ich selber angefangen habe, Theologie zu studieren. Ich bin in Österreich gewesen, habe dann sozusagen nach einem Jahr Marshall Islands, habe ich 4 Jahre in Österreich gelebt, in Bogenhofen. Und dann zu der Zeit, vielleicht mit auch ein Grund, warum ich dann in die Schweiz gegangen bin, ich wollte nach meinem Bachelor Praxiserfahrung sammeln und nicht nochmal 2 Jahre theoretisch weiter studieren. Und zu der Zeit hat das nur Österreich und die Schweiz ermöglicht. Ich habe mich dort beworben. Deutschland hat zu der Zeit keine Studenten angestellt mit Bachelor. Jetzt machen sie es. Und habe mich in der Schweiz, in Österreich beworben. Schweiz hat mich genommen und ich habe gesagt, gut, da soll es hingehen. Ich habe dann eine Schweizer Frau kennengelernt. Und das war mein erster Bezirk, wo ich gearbeitet habe. Da, wo andere Urlaub machen, da durfte ich wohnen. Das war traumhaft. Da mit Seeblick, Weckis ist in der Zentralschweiz, hatte ich den ersten Bezirk als Praktikant gehabt. Und habe dann nach einiger Zeit meinen ersten Bezirk selber übernommen. Und da durften wir, da ist eine Adventgemeinde versteckt, da in dieser Häuserschlucht rechts, und da haben wir über der Gemeinde gewohnt. Mag jemand von euch Altbauwohnungen? Also fast keiner. So ist es mir ergangen. Wir hatten im Winter keine Sonne im Haus, weil wir sozusagen im ersten Stock gewohnt haben. Die Sonne kam gar nicht da rein. Das war nicht so gute Ausrichtung. Und ich hatte das war auf niemals meine Heimat. Ich habe mich da nicht so ganz zu Hause gefühlt. Und habe dann, ich habe in der Kommunikation, in der Vereinigung gearbeitet und habe dann ein Gemeindegründungsprojekt angefangen. Und wir sind dabei, eine Gemeinde zu gründen, die kein Haus hat, die auch kein Haus haben will. Wir sind draußen, erleben Abenteuer in der Natur und laden ganz viele Menschen ein. Und wir treffen auch auf ganz viele Menschen. Und deshalb durfte ich wieder umziehen in einen Ort, was für mich, ich sag mal, mehr vielleicht wieder ein Zuhause geworden ist. Und das ist jetzt der Ort, wo wir wohnen, in Art Goldau, wieder in der Zentralschweiz. Und man könnte sich da, und jetzt habe ich mich gefragt, was ist für mich Heimat? Weil ganz oft in meinem Leben habe ich Heimat als etwas Visuelles erlebt, als eine Landschaft. Ich lebe in den Bergen, das ist wunderschön. Und dann noch, wenn ich in den Norden komme und es fängt an, so flach zu werden, man sieht die Felder und so, dann ist für mich das ist so ein Gefühl von Heimat. Wenn man weit gucken kann, ohne auf einen Berg steigen zu müssen. Und für mich war Heimat ganz oft so ein Ort. Und wenn ich so gewisse Heimat, so für mich ist Nordsee auch Heimat, sehe, dann träume ich so manchmal davon, so einen Bauernhof zu kaufen mit ganz viel Land. Weil in der Schweiz ist alles teuer. Und wenn du da eine Wohnung hast, dann bist du schon reich. Und wenn du dir ein Haus mit Garten leistest, dann bist du schon, sag mal, mehr als reich, weil das so einfach teuer ist. In manchen Regionen zumindest, wo wir jetzt leben, gehen Häuser ab 1,5 Millionen los, so für die Preise. Und deshalb träume ich davon, so wieder mehr Land zu haben, einen Garten zu haben. Aber es gibt eine Sache, vielleicht habt ihr schon mal gemerkt, die Schweizer reden ein bisschen anders. Und egal, wie lange ich da lebe, wenn ich meinen Mund aufmache, meine Frau redet nur Berndeutsch mit mir. Und ich kann auch euch überzeugen, dass ich Schweizerdeutsch reden könnte. Also ich kann schon die ganze Predigt auf Schweizerdeutsch halten. Und die Deutsche wird sagen, ah, das tönt wie Schweizer, aber die Schweizer wird sagen, es tönt grusig. Weil, egal wie gut ich hier spreche, einfach die Art, wie ich gewisse Laute ausspreche, merken alle sofort, der kommt nicht von hier. Und das spürst du manchmal auch wenn Schweizer sehr höflich sind, sehr freundlich sind, dann doch so ein paar manchmal auch vielleicht unschöne Situationen, wo du es dann doch spürst. Und das ist so die Frage, was ist jetzt meine Heimat? Ist es Norddeutschland, ist es die Schweiz? Und jetzt bin ich zurückgekommen öfters nach Norddeutschland zu alten Freunden von mir. Und die sagen dann, Marvin, du redest so komisch. Was ist denn da los? Du sagst parkieren, du sagst grillieren. Das heißt parken. Das heißt grillen, nicht grillieren. Und die Frage ist, geht man aufs WC oder geht man aufs WC? Jetzt dürft ihr sagen, welches Land Land ist. Zum Beispiel in der Schweiz sagt man Matthias. Und wir würden sagen Matthias. Da merkt ihr, wie sich so einfache Worte schon ganz stark verschieben und auch bei mir ich Sachen übernommen habe in der Sprache und mich dann doch plötzlich Schweizer Satzbau verwendet. Zum Beispiel, schön bist du hier, wäre im Deutschen grammatikalisch falsch. Im Schweizerdeutschen ist das die Begrüßung, wie man begrüßen kann. Und das ist so die Frage für dich an dieser Predigt, hast du für dich eine Heimat und wo ist Heimat für dich? Manches Mal habe ich das Gefühl, man ist vielleicht nie wirklich irgendwo zu Hause. Man lebt so ein bisschen zwischen den Welten. Und ich bin bewusst, dass es ein Luxusproblem ist, zwischen Deutschland und der Schweiz irgendwie zu leben. Ich bin freiwillig in die Schweiz gegangen und ich könnte auch wieder zurückgehen, hätte ich nicht eine Schweizer Frau gefunden, die in der Schweiz bleiben will. Aber es gibt Leute, die das nicht, dieses Privileg haben, die vertrieben worden sind aufgrund von Krieg, von Verfolgung, von Gewalt, die ihre Heimat verlassen mussten und manche auch nie wieder zurückgehen können. Da ist das Thema noch mal viel krasser. Was ist dann Heimat? Kann Heimat noch viel mehr sein als einfach nur ein Ort? Kann Heimat noch mehr sein? Das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir gestellt habe und die ich mit euch mit reingehen will. Dieses Gedicht von Armin Jans. Entschuldigung, das ist bei mir in der Präsentation was gelaufen. Fängt mit Heimatlosigkeit an. Und er redet davon, dass wir in einer Welt leben, in der wir ganz stark vernetzt sind. Wir haben Tausende von Leuten, die wir irgendwie kennen, auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen. Aber wie viel sind wirklich deine engen Freunde, die du nachts anrufen kannst, wenn es dir schlecht geht? Ich weiß nicht, wie oft ihr umgezogen seid. Als Prediger zieht man oft um. Ich bin in der Schweiz schon dreimal umgezogen. Das macht was mit dir, wenn du immer wieder das Bundesland wechselst, neue Leute kennenlernen musst, neue Nachbarn hast, wieder woanders bist. Wir wechseln Jobs, manchmal verlieren wir auch Jobs, passen uns an neue Umstände an. Wir sind flexibel, beweglich, unabhängig und manchmal dabei innerlich verwurzelt. Und er schreibt von diesem äußeren Heimatverlust, das, was wir sehen können, vielleicht nicht mehr an in seinem Zuhause zu sein, aber er schreibt von einem inneren Heimatlosigkeit. Ich weiß nicht, ob du das manchmal wahrnimmst in deinem Leben, so eine äußere, vielleicht auch eine innere Heimat. Bist du zu Hause, kannst du dich zu Hause in dir selbst fühlen, egal wo du bist, egal mit wem du bist, oder spürst du das so manches Mal? Und ich weiß nicht, ob ihr manches Mal an so Kindheitsorte zurückgegangen seid. Gibt es jemand von euch, der noch im Haus lebt, wo er aufgewachsen ist? Irgendjemand? Okay, also in der Schweiz gab es noch irgendwie so 2-3 Leute, hier ist das noch weniger. Wir haben ein Haus mit Garten gehabt, das war gemietet und das war irgendwie cool, als Kind so einen riesigen Garten zu haben. Ich weiß noch nicht, haben wir da gespielt und da viel Zeit verbracht und als wir, die Besitzer wollten es verkaufen, wir mussten ausziehen und haben das neue Leute gekauft, die haben das so krass saniert, dass man nicht mehr erkennt, dass das mal ein Haus, also unser Haus gewesen ist. Die haben das so krass umgebaut. Die Bäume sind, da waren riesige Bäume, die haben wir alle entfernen lassen. Es sieht ganz anders aus. Dieses Haus, diese Heimat, das gibt es in dem Sinn irgendwie nicht mehr ganz. Und auch ihr wart für mich so eine Heimatgemeinde. Und doch ist passiert, als ich vom Studium zurückkam, habe ich plötzlich neue Leute gesehen, die ich noch nie gesehen habe. Und Leute haben mich nicht mehr gekannt. Leute haben sich verändert, Leute sind weggezogen. Viele der Jugendlichen, mit denen ich in die Gemeinde gegangen bin, sind gar nicht mehr hier in der Gemeinde. Egal wie schön man auch eine Heimat hat, es zerrinnt sie doch irgendwie manches Mal zwischen den Fingern. Das ist so der zweite Gedanke von Heimat, dass wir ganz oft Heimat verlieren. Leute vielleicht im Krieg, aber manches Mal auch, wenn du umziehen musst, wenn du einen Job wechselst, wenn Beziehungen auseinandergehen, verlieren wir so ein Stück Heimat. Freunde ziehen weg, Freunde entwickeln sich anders, Freundschaften zerbrechen. Meine Eltern sind weggezogen aus diesem Ort. Ein Grund, dass sie noch weniger hierher kamen. Und wäre nicht, glaube ich, Anni gewesen, die geschrieben hat, wann predigst du mal in Lüneburg, hätte ich wahrscheinlich auch nicht Stefan geschrieben, ob er einen Predigtermin frei hat. Und Stefan hat seinen Predigtermin abgegeben. Sonst hätte es wahrscheinlich wenig Gründe gegeben, zurückzukommen. Abgesehen von der Hochzeit morgen. Egal, wie sehr wir in dieser alten Heimat festhalten, sie zerrinnt uns zwischen den Fingern und wir verlieren sie immer wieder. Ich möchte euch ein zweites Gedicht mitbringen. Der Vogel kehrt zurück und sucht sein altes Nest und er findet es wieder. Der Mensch aber kehrt zurück, er blickt sein Vaterhaus und findet doch nicht mehr heim. So manches Mal kehren wir vielleicht zurück. Für mich war das auch interessant, hier nach Lüneburg zu fahren, zu sehen, welche Häuser haben sich verändert, welche sind noch da, welche Menschen sind noch da. Aber das Zuhause von damals, das gibt es nicht mehr. Die Menschen sind anders geworden. Die Welt ist anders geworden. Wir selbst sind irgendwie auch ja anders geworden über die Zeit. Und manches Mal findet man vielleicht gar nicht mehr heim. Ich weiß nicht, ob es dir so schon mal gegangen ist. Für mich der Gedanke, vielleicht sollen wir manchmal gar nicht mehr nach Hause finden. Vielleicht hat es manchmal auch gut, dass wir Heimweh haben, was wir nicht unbedingt stillen können. Dieses Gedicht von Armin Jans, das geht weiter, hat angefangen so, ein Hauptmerkmal unserer Zeit ist die Heimatlosigkeit. Millionen von Menschen auf unserem Planeten sind dem Verlust von Heimat ausgesetzt. Menschen brauchen Heimat, Verwurzelung, Beziehung, Wärme und Nähe. So schlimm der äußere Heimatverlust ist, die innere Heimatlosigkeit steht dem im Nichts nach. Ständiger Wechsel, Anpassungen, Erneuerungen, Flexibilität von Lebensformen, Zerbruch von Beziehungen. Und er schreibt dann weiter, Menschen sind zwar grenzenlos vernetzt, werden aber hemmungslos gehetzt und gnadenlos verletzt. Wie können wir nun wieder Heimat finden? Sicher, indem wir verlässliche Beziehungen bauen, Geborgenheit finden, Nähe erleben und Liebe spüren. Heimat finden wir nicht nur in Orten, sondern immer auch bei Menschen. Und viele finden sie ganz zeitlos, ortsfrei und menschenunabhängig bei Gott. Hast du Heimat gefunden für dich? Hast du eine Heimat? Ich habe etwas von meiner Frau gelernt. Für mich war Heimat lange Zeit so etwas Geografisches, Visuelles, also eine Landschaft. Für meine Frau sind das ganz stark Menschen. Kann man freuen von euch so ein bisschen die Antwort. Ich könnte mir vorstellen, jederzeit das Land zu verlassen. Ich könnte in Neuseeland leben und fände das ziemlich cool, ein neues Land kennenzulernen. Meine Frau wird das nie machen. Weil sie sagt, Heimat, das sind für mich Menschen. Das ist meine Familie, das sind meine Freunde. Und die sind auch alle, die leben da alle, wo sie leben. Und für sie war das schon verrückt, dass sie ein Bundesland weitergezogen ist, wegen mir als Pastor. Und das habe ich habe etwas von ihr gelernt, wie wichtig Menschen sind, gute Freunde sind. Ich denke oftmals in Projekten und allen Sachen irgendwie für die Kirche viel, aber sie denkt immer in Menschen, in Beziehungen. Ich glaube, dass es ein wertvoller Ansatz ist, an Menschen zu denken. Es gibt ein Sprichwort aus Sibirien, vielleicht weiß nicht, ob das jemand kennt, das heißt das Folgende: Nicht, wo du die Bäume kennst, sondern wo die Bäume dich kennen, da ist deine Heimat. Ich weiß nicht, ob ihr etwas mit diesem Spruch anfangen könnt. Heimat ist, glaube ich, immer auch Beziehung. Ich war jetzt in der Heimat, ich war ein paar Tage an der Nordsee, das war mega cool, so die Landschaft für mich zu sehen, und trotzdem haben mir die Menschen irgendwie gefehlt. Es kannte mich kein Mensch. Und ich kannte auch keinen Menschen da. Du stehst auf dem Campingplatz und klar, grüßt die Leute, sagst Moin Moin, aber viel mehr redest du auch nicht. Kenn dich die Bäume, kennen dich Menschen? Das macht etwas aus. Ich habe für mich, und das ist, glaube ich, die Definition meiner Frau, Heimat als Beziehungsnetzwerk. Als Ort, wo du Menschen hast, die dich kennen, die dich lieben, die dich fragen, wie geht es dir? Wie geht es dir wirklich? Nicht einfach nur als Floskel, wie geht es dir? Super gut. Und dir? Ja, danke auch. Sondern die wirklich nachfragen. Die auch die Zeit nehmen, zuzuhören. Für dich da zu sein. Merken, wenn es dir nicht gut geht. Hast du so ein Beziehungsnetzwerk, was für dich so eine Art Zuhause geworden ist? Ich weiß nicht, in welcher Familie ihr aufgewachsen seid. Ob ihr eine geniale Familie hattet oder eine schwierige, eine zerrüttete Familie. Nicht jeder von uns hat das Privileg, glaube ich, in einer gesunden, in einer starken Familie aufzuwachsen. Ich glaube, dass Gott uns deshalb die Gemeinde gegeben hat als eine zweite Familie, als eine Großfamilie, als ein Zuhause, wo wir uns zu Hause fühlen sollen. Und ich wünsche mir, dass als Prediger das Gemeinde so ein Ort sein darf. Nicht, wo wir uns die Köpfe einschlagen über irgendwelche inhaltlichen oder dogmatischen Gedanken, sondern wo du wissen kannst, hier darfst du selbst sein. Du musst keine Maske tragen und irgendwas vormachen, weil es Sabbat ist oder weil es jetzt irgendwie die Kirche verlangt, sondern ein Ort, wo du weißt, das ist meine Familie, das ist Gemeinde, wo ich da sein darf, wo du dich nicht verstellen musst, um dazuzugehören, wo wir trotzdem auch gemeinsam wachsen dürfen, uns verändern dürfen, uns auch gegenseitig ermutigen dürfen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, uns von Gott verändern zu lassen, ihm ähnlicher zu werden. Und ich weiß nicht, wie sehr du dich hier in der Gemeinde wohlfühlst, wie sehr du das hier erleben kannst. Ich wünsche es dir, aber es ist nicht immer ganz leicht. Manches Mal fühlt man sich vielleicht anders, fühlt man sich auch nicht ganz zu Hause. Und selbst wenn du angenommen, wir hätten die perfekte Gemeinde, ich meine, wenn du oder ich ihnen beitreten würdest, wäre es nicht mal die perfekte Gemeinde. Weil wir alle Sünder sind, wir sind alles Egoisten. Wir verletzen immer wieder. Egal wie perfekt die Gemeinde ist, es wird doch wieder Enttäuschungen geben, Missverständnisse, Verletzungen. Das ist leider normal in dieser Welt. Auch wenn wir gläubig sind und glauben, wir wissen alles, bewahrt uns das nicht davor, andere Menschen zu verletzen. Spätestens, wenn du hättest die perfekte Gemeinde, spätestens wenn du wegziehen musst, hast du sie ja nicht mehr. David schreibt einen Psalm, und jetzt kommen wir vielleicht zur Bibel, wenn ihr ihn aufschlagen wollt, er ist aber sehr bekannt, Psalm 139. Da schreibt dann Vers 2 das folgende, Psalm 139, Vers 2. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst alle meine Gedanken. Wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es und du bist mit allem vertraut, mit allem, was ich tue. Und du, Herr, du weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Und von allen Seiten umgibst du mich. Ich bin ganz in deiner Hand. David schreibt dir, glaube ich, und deshalb ist dieser Psalm auch so bekannt, schreibt von einer intimen, von einer innigen Beziehung zu Gott. Er sagt, Gott ist so eine Person, die dich in- und auswendig kennt, die dich versteht. Wenn du manchmal vielleicht keinen Gedanken, das gar nicht ausdrücken kannst, was du gerade empfindest, an was du gerade denkst, was du gerade fühlst. Da ist jemand, der das weiß, der dich kennt, der dich versteht. Der dich vielleicht sogar besser versteht, als du dich selbst manchmal verstehen kannst. dieser Mensch und dieser Gott, du darfst dem zu ihm Papa sagen. Jesus sagt das im Vater unser, Papi, Papa. Ich glaube, das ist der Kern eigentlich des Evangeliums, dass nicht wir als Menschen etwas tun müssen, uns etwas verdienen müssen, uns ein Zuhause erarbeiten müssen, sondern dass Gott kommt, Jesus kommt in diese Welt, in dieses Leben, in dein Leben und er sagt, hey, ich will dir ein Zuhause geben. Ich will für dich da sein. Ich bin nicht ein Gott, der da auf dem Thron sitzt und sagt, das ist cool, ich schaue da von oben ein bisschen herab auf die Welt, cool, ganz lustig, was sie da unten machen, sondern der sagt, hey, ich bin mittendrin in dem Schlamassel. Ich bin mittendrin in deinem Chaos, in deinen Sorgen, in deinen Ängsten. Ich bin mit dir. Ich weiß, was du fühlst. Ich weiß, wie es dir geht. Ich wünsche dir das, dass du Heimat bei Gott finden kannst. Dass du sagen kannst, egal was passiert, egal welche Gemeinde ich habe, egal welche Familie ich habe, egal in welchem Land ich leben darf, muss, soll, da weiß ich, da ist jemand da. Zu dem kann ich immer gehen. Egal, wie es dir geht. Ob es dir gut geht, ob du wütend bist auf Gott, du kannst zu ihm kommen. Klagelieder sind voll. David wirft Sachen an den Kopf und sagt, hey, wie kannst du nur? Und Gott sagt, das ist ein cooler Typ. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das mit allem zu Gott kommen, mit dem Guten, mit den schlechten Sachen, mit den Sorgen, mit den Zweifeln. Jesus verspricht dir, siehe, ich bin bei dir, ich will mit dir sein, bis ich wiederkomme, bis die Zeit vorbei ist. Kannst du dich bei Gott zu Hause fühlen? Ist er dein Papa oder deine Mama, die für dich da ist? Und das kann man als Prediger so schön sagen, fühle dich bei Gott zu Hause, aber es ist gar nicht so leicht, weil ich kann mit ihm reden, aber ich höre ihn meistens nicht. Vielleicht hört ihr ihn, wäre cool, würde mich freuen für euch, aber ich höre ihn selten reden mit mir. Ich kann ihn nicht umarmen, ich kann ihn nicht anfassen. Ich kann nicht irgendwie von ihm umarmt werden. Wie lebt man so eine Beziehung mit Gott? Jesus sagt ein Vers in Matthäus 25, Vers 40, sagt er, ich versichere euch, was ihr einem meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Sagt er, hey, was wir mit anderen Menschen umgehen, ist es so, als gehen wir mit Jesus so um. Und das, als würden wir es Jesus tun. Ich glaube, dass wir das auch umdrehen dürfen. Nicht genau andersrum, was mir andere Menschen Gutes tun, ist, als hätte es mir Jesus das getan. Ich war da auf den Marshall Islands, ich habe keine Person gekannt. Ich war da mit irgendwelchen Lehrern, haben wir irgendwelche Schüler unterrichtet und ich habe mich manchmal sehr einsam gefühlt. Du bist auf einer Insel, wunderschön und trotzdem auch irgendwie wundertraurig. Die Menschen haben krasse Probleme, Alkohol, Missbrauch, Perspektivlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, super zerrüttete Verhältnisse. Und du bist so da als Lehrer. Und manches Mal kam einfach eine Person auf mich zu und hat mich umarmt. Und das war irgendwie persönlich, das ging mir irgendwie nah. Und ich habe gedacht, das ist so, wie als wenn Gott kommt und sagt, hey Marvin, ich wollte dich gerade umarmen. Ich habe gerade die Person gebraucht. Oder manches Mal, wenn da ein schöner Sonnenuntergang war, dann, klar kann man sich über den Sonnenuntergang freuen und ich freue mich riesig über Sonnenuntergänge, aber vielleicht ist es so, als würde Gott sagen, hey, ich habe dir gerade einen Sonnenuntergang gemalt. Für dich, damit du dich freust. Ich wollte mal wieder, dass du an mich denkst und dass du weißt, ich habe dich mega lieb. Ich glaube, dass Gemeinde auch dafür ist, zu erleben, wie Gott vielleicht mich liebt, wie wenn andere Menschen uns lieb haben. Deshalb, glaube ich, wünsche ich mir eine Gemeinde, wo wir uns umarmen, wo man für andere Menschen da ist, wo man interessiert ist, ungeteilt Aufmerksamkeit, die man schenken kann. So ein Stück das schon zu erleben, was es heißt, dass Gott dich liebt. Aber Jesus ist das nicht genug. Er will ganz mit dir Zeit verbringen, ganz mit mir Zeit verbringen. Von Angesicht zu Angesicht, so wie es einmal gedacht war im Paradies. Er freut sich und erwartet darauf, dich in seine Arme zu schließen. Und deshalb sagt dann Jesus in Johannes 14, auch dieser Text ist sehr bekannt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hauses sind viele Wohnungen und ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Text kennt, dass er im Zusammenhang mit einer Hochzeit steht. Das Typische, also wir haben morgen eine Hochzeit, aber das Typische einer Hochzeit war damals in der Kultur, dass wenn die Eltern das miteinander geklärt haben, wer wen heiratet, dann geht der sozusagen der Bräutigam, der zukünftige Bräutigam, sagt seiner Braut, ich werde gehen und ich werde im Hause meines Vaters eine Wohnung da vorbereiten, einen Anbau machen, einen Anbau in das Haus des Vaters. Und wenn das fertig ist, dann würde ich zurückkommen, um dich zu mir zu holen. Und das Witzige ist dann auch noch, dass nur der Vater des Bräutigams kann sagen, wann diese Wohnung fertig ist. Das weiß der Bräutigam selber nicht. Irgendwann wird der Vater sagen, die Wohnung ist gut, du kannst sie holen gehen. Und dann fängt die Hochzeit an. Und das ist genau dieser Text, wenn Jesus das sagt, ist, hey, ist eigentlich, ich habe Lust, mit dir auf enge Weise zusammenzuleben, mit dir Gemeinschaft zu haben, dein Best Buddy zu sein. Und ich bereite jetzt im Haus meines Vaters da Wohnungen vor. Und wenn die fertig sind, komme ich zurück. Und ich hole dich zu mir. Ich hole dich ab. Deshalb spricht die Bibel auch von Braut und Bräutigam. Jesus als der Bräutigam und wir als Gemeinde die Braut. Weil er eine Sehnsucht hat, ein Interesse, mit dir und mir ganz zu leben. Ich glaube, Jesus weiß, dass wir manches Mal, oder ich zumindest, Heimweh haben. Sagt, ich weiß, dass du dich manchmal geborgen fühlen willst. Sicherheit, habt ihr gesagt, Schutz zu haben in dieser schnellen Welt. Und ich glaube auch, dass wir es nie ganz finden werden, egal wie gut es wir hier auf dieser Welt haben. Deshalb dürfen wir wissen, dass wir nur Gäste sind hier auf der Erde, auf der Durchreise als Zwischenstation. Und dass unser eigentliches Zuhause oben ist, in einer perfekten Welt. Und dass wir vielleicht auch diese Sehnsucht haben nach einer perfekten Welt, nach dem Paradies, wie es mal gewesen wäre. Die letzte Textstelle, die ich mit euch lesen will, und die dürft ihr aufschlagen, Hebräer 11 und dort Vers 13 und 16. Hebräer 11, 13 und 16. Da redet Paulus über die Glaubenshelden, über die wir dir oftmals so hoch einstufen und sagen, boah, krasse Typen. Und da sagt Paulus in Vers 13, in solchem Vertrauen sind sie alle gestorben. Abraham, Isaac, Jakob, sie haben zu Lebzeiten nicht bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Also Gott verspricht ihnen was und sie bekommen es ihr lebenslang nicht. Ist krass, oder? Also, wenn mir meine Frau was verspricht und ich kriege das ganze Leben lang nicht, ich wäre wütend. Gott hat es ihnen versprochen, sie haben es ihr Leben lang nicht gesehen. Warum nicht? Sie sahen es nur aus der Ferne. Sie hatten so eine bloße Vorstellung am Horizont, was da mal auf sie zukommen wird, was Gott ihnen Gutes tun wird. Sie haben es aber nicht gelebt. Sie sind als Gäste, als Fremdlinge auf der Erde gewesen. Sie haben es nur aus der Ferne gesehen, schreibt Paulus, und sie freuten sich darauf. Sie haben gesagt, boah, das wird richtig gut, was Gott macht. Ich kann es kaum erwarten. Was er da vorbereitet, boah, hey, das können wir nicht verpassen. Da lohnt es sich zu warten drauf. Das wird so gut. Ist mir egal, ob ich in der Wüste laufe oder durch Kanaan durch muss oder nach Ägypten muss. Das nehme ich, das ist es wert. Sie bekannten sich offen dazu, dass sie Gäste, dass sie Fremde auf der Erde waren. Und wenn sie so etwas sagen, bringen sie damit zum Ausdruck, dass ihre wahre Heimat, dass sie die erst noch suchen. Wenn sie nämlich unter Heimat das Land verstanden hätten, aus dem sie weggezogen wären, dann hätten sie doch Gelegenheit gehabt, schreibt Paulus, zurückzukommen. Ist doch easy, geh wieder zurück nach Chaldea, Abraham. Doch sie sehnten sich, heißt, sie haben Sehnsucht, sie haben einen Wunsch, ein Bedürfnis nach einer besseren Heimat, nach einer himmlischen. Und deshalb schämt sich Gott nicht, ihr Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu heißen. Er hatte ja auch schon eine Stadt für sie gebaut. Gott schämt sich auch nicht, dein Gott zu sein. Wenn hier Menschen sind, die Sehnsucht haben nach einer besseren Welt, nach einer besseren Heimat, dann sagt Gott, hey, genial, ich will gerne dein Gott sein. Ich baue dir eine Stadt, dass du nie wieder überlegen musst, wo du wohnst und wie viel das kostet, welches Haus du dir kaufen kannst oder vielleicht doch nicht kaufen kannst. Weil da jemand ist, der dir eine perfekte Wohnung baut. So schön, dass du sagst, boah, Hammer. Habt ihr euch schon mal vorgestellt, was für Wohnung da wir haben werden? Also ich habe auf jeden Fall einen Pool, das weiß ich, und eine Hammeraussicht. Und auf den Rest bin ich gespannt, was Gott immer noch macht. Aber Gott baut Wohnungen. So cool, dass wir sagen, boah, das ist nichts hier auf der Welt. Dass alle Milliardäre neidisch sind und sagen, boah, hätte ich mal so schön gelebt, wie Gott die Wohnung gebaut hätte. Abraham zieht aus in Chaldea, er verlässt seine Heimat nicht, weil er keine hat oder weil es ihm nicht gut ging, sondern weil er einer tieferen folgt, einem Ruf Gottes. Einer, die er noch nicht sieht, einer, die ihm verheißen ist. Und Glaube ist im Grunde nichts anderes als das Bewusstwerden, dass du Heimweh hast. Glaube heißt, im Heimweh zu leben und mit Heimweh zu leben. Ein Unterwegssein bei Gott und ein Unterwegssein mit Gott und trotzdem schon bei ihm zu Hause zu sein, aber zu wissen, dass das Zuhause eigentlich erst noch kommt. Dass wir hier nur auf der Zwischenstation sind, dass wir hier nur Fremdlinge sind und nicht wirklich zu Hause sind. Und das ist, glaube ich, gut so. Weil Gott dir eine endgültige Heimat schenken will. Und das Spannende ist, wenn Bibel über diese Heimat spricht, dann ist es beides. Es ist Ort, es ist eine wunderschöne Stadt. Johannes spricht über das Jerusalem und er beschreibt diese Stadt. Ich meine, klar, nicht alle von uns müssen in goldenen irgendwie Fliesen wohnen. Aber für die damalige Welt war das das Beste, was du haben konntest. Und ich glaube, wenn Gott eine Stadt baut, dann wird das noch besser sein, als du dir vorstellen kannst und dir das auch manchmal wünscht. Aber es ist nicht nur eine Stadt. Gott sagt nicht nur, ey, ich baue euch da eine Stadt hin, dann könnt ihr da ein bisschen wohnen, alles gut so, macht das mal. Sondern er sagt, hey, ich will da mit euch leben, ich will bei euch sein. Ich stehe da und warte, euch in den Arm nehmen zu können und sagen, boah, endlich ist sie da. Jesus sagt, ich trinke so lange nicht diesen Traubensaft, weil ich Sehnsucht habe, wieder mit euch zusammen zu sein, wieder von Angesicht zu Angesicht mit dir zu reden und zu erfahren, wie geht's dir, was hast du erlebt. Jesus wartet darauf, dich heimzuholen, dir eine Heimat zu geben, die für immer da ist und die keiner kaputt machen kann. Keine Inflation, kein Krieg, kein Nichts. Etwas, was in der Schweiz wunderschön ist, sind Sonnenuntergänge auf den Bergen, weil die so lang anhalten und das Licht so lang sehen kannst. Ich fotografiere mega gerne und es gibt so eine goldene Stunde als Fotograf, wo so das Sonnenlicht alles so golden einfärbt. Danach kommt so eine blaue Stunde. Wenn das Sonnenlicht weg ist, dann ist alles so bläulich und alles mega schön. Und es gibt ein Gedicht, das geht aus Folgendem. Meine Heimat liegt im Blauen, fern und doch nicht allzu weit. Und ich hoffe, sie zu schauen nach dem Traum der Endlichkeit. Wenn der Tag schon im Versinken sein letztes Rot erbleicht, will es manchmal mir bedünken, dass mein Blick sie schon erreicht. Ich wünsche dir, dass du das erleben kannst, dass du davon träumen kannst, dass du so eine Heimat im Blauen hast, dass wir sie noch nicht ganz greifen können, aber dass sie schon super nah da ist, dass sie spürbar ist. Und manches Mal vielleicht, wenn du hast, kannst du so ein Stück davon erleben, so einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie genial der Himmel einmal sein wird. Vielleicht, wenn du mit Leuten singst und daran Freude hast, Musik machst oder wenn du von einem geliebten Menschen umarmt werden kannst oder wenn du in der Natur stehst und so einen Sonnenuntergang anschaust oder für mich, wenn ich Kitesurfen gehen kann. Das ist so ein kleiner Vorgeschmack, wie genial der Himmel sein wird. Dass Jesus Sehnsucht hat, zu dir zu kommen und dich zu holen. Jesus wird wiederkommen und das ist unsere Hoffnung. Deshalb nennen wir uns Adventisten. Dass er in den Wolken erscheinen wird, weil er dich und mich nach Hause holen will, zu ihm, wirkliche Heimat geben will. Und vielleicht brauchen wir manchmal nicht weniger Heimweh, vielleicht sollten wir manchmal mehr Heimweh haben. Vielleicht sollten wir manchmal mehr Sehnsucht haben, dass wir merken, hey, all die Probleme in dieser Welt, es ist doch gar nicht so wichtig, weil es eh alles zerfällt. All den Stress, die Sorgen, die wir haben und die Probleme, die Herausforderungen, dass sie dich vielleicht gar nicht mehr so sehr belasten, weil du sagen kannst, hey, ist doch egal. Jesus kommt wieder und dann ist es alles, wird alles vergessen. Wir sind Gäste hier und unser Zuhause liegt im Blauen, im Himmel, wenn Jesus wiederkommen wird. Und vielleicht ist deshalb Heimweh, wenn du es mal erlebst, kein Zeichen von Mangel, sondern ein Zeichen, dass du noch unterwegs bist und dass du für eine bessere Welt geschaffen bist, für eine wunderschöne Welt. Gott schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, weil er ihnen eine Stadt schon gebaut hat. Heimat ist nicht nur ein Ort, sondern es sind immer auch Beziehungen, um dass du zu Hause sein kannst bei Gott. Und bis wir dort sind, dürfen wir unterwegs bleiben mit ihm, leben im Alltag, mit Heimweh im Herzen und mit Hoffnung im Blick, dass Jesus wiederkommt, dass er dich in den Arm nehmen wird, dass er dir alleine die Tränen abwischen wird, dass er dich kennt, dass er dich sieht, dass er dich versteht, egal wie es dir geht. Und vielleicht ist manchmal Heimweh einfach, dass Gott uns sagt, wir sind noch nicht ganz da, aber wir sind auf dem Weg. Und Jesus kommt wieder, um dich zu holen. Das wünsche ich dir, dass du das erleben darfst und dass du in deinem Herzen verstehen darfst. Jesus hat dich lieb und Jesus freut sich wieder mit dir, Zeit zu verbringen und dich nach Hause zu holen in unsere endgültige und wunderschöne Heimat. Amen.